Hallo und herzlich willkommen zu unserer DUS-Kaffeepause. Wir sind's wieder, Doris und Steffen von der Trendtechnik.com. Heute haben wir einen besonderen Gast. Das ist unser lieber Michael Vogt. Der ist Händler und auch Buchautor, Fachbuchautor. Vielleicht kennen den auch einige. Der hat bereits schon viele Bücher geschrieben. Wir arbeiten ja immer noch an unserem ersten Buch und da haben wir gedacht, Mensch, das ist doch mal ein ganz interessantes Thema, das Buchschreiben. Und jetzt gleich zu Beginn, lieber Micha, bitte ich dich mal kurz, dich vorzustellen für die, die dich eben noch nicht kennen.
Genau, also erstmal herzlich willkommen, genau auch von meiner Seite. Schönen Dank für die Einladung, Doris und Steffen. Der eine oder andere wird mich möglicherweise, wenn dann über diese Bücher kennen, sei es das große Buch der Markttechnik oder die achteilige Buchreihe der Händler oder das Arbeitsbuch. Beziehungsweise gibt es da noch zwei, drei andere Bücher.
Und in dieser Eigenschaft. Zum Beispiel als die 140 Gedanken, die Ihren persönlichen Handelsstil bereichern werden. Das ist auch ein tolles
Jawohl.
Buch.
Ja, das kam jetzt zu Corona-Zeiten raus. Sehr schön, da so ein bisschen mal über den Tellerrand hinausgeschaut. Was bietet die Börse noch fernab von Fachlichkeit als Futter für den Kopf? Ja, das ist da drin, sehr interessant, richtig. Und in dieser, und als Buchautor, aber natürlich auch als Händler, der ja wiederum seine Erfahrungen in den vielen Fachbüchern hier niedergeschrieben hat. Ja, in dieser Eigenschaft bin ich jetzt hier eingeladen worden und ich bin gespannt, was ich da für eure Zuhörer da ein bisschen an Mehrwert beitragen kann.
Jo, dann würde ich mal sagen, wir haben ja, wie findest du eigentlich deine Themen? Also du hast ja das jetzt so gesagt, wir haben ja auch ein Spezialthema und die Schwierigkeit ist ja immer, das Buchschreiben dann selbst, ne? Also du hast ja, wie gesagt, schon 11 Bücher geschrieben. Wir hatten ja im Vorgespräch schon gesagt, das sind ja noch 2 in Arbeit bereits. Und wir arbeiten ja schon lange an einem Buch, was ja schon seit vielen Jahren versprochen worden ist, aber eben noch nicht so fertig ist.
Gut. Ein Buch schreiben, ich glaube, jeder hat da draußen, wie auch immer, irgendeine Idee oder irgendein Szenario, wo er sagt, boah, das wäre gut für einen Leser, das wäre gut für ein Buch, das könnte Seiten füllen, ob das jetzt Belletristik oder Fachbuch ist, was auch immer. Gell? Und nichtsdestotrotz ist es so, es gibt halt wenig Autoren draußen, obwohl es viele Ideen halt draußen gibt. Gell? Und am Ende ist ein Buch, Belletristik oder Fachbuch, natürlich immer erstmal eine riesengroße Fleißarbeit. Und für die meisten ist das ein sehr, sehr schwieriger Anfang, das Buch zu finden. Also die wenigsten hören kurz vor dem Ende aus, sondern die Schwierigkeit ist, den Anfang halt zu finden. Gell? So, das liegt natürlich daran, Buchschreiben hat keiner von uns, ist das je gewohnt. Das hat man weder in der Schule noch irgendwie. Es ist also mit, was man überhaupt nichts hat. Die wenigsten kennen auch Autoren links und rechts, dass man mal so ein bisschen nachforschen kann, wie macht er denn das, wie sieht so ein Alltag oder wie auch immer aus oder wie lange oder wie macht er das überhaupt, gell? Und dann ist natürlich neue Dinge zu beginnen, fällt halt immer schwer, gell? Und natürlich dann auch immer ist bei jedem Buchautor oder möglichen zukünftigen Buchautor auch immer die große Angst vorm Scheitern, glaube ich, ein Kriterium, wo man dann immer sagt, ich schiebe es ein bisschen auf die lange Bank, gell? Weil warum soll ich etwas anfangen, was so kompliziert ist, wo es mir vielleicht doch gerade so irgendwie ganz gut geht, mit oder ohne Buch ging ja auch. Naja, und dann ist man ja eingeschüchtert immer von der Riesenberg der Arbeit, weil jedem ja klar ist, dass man das nicht an einem Nachmittag macht, gell? Und in der heutigen Zeit lauern überall diese gottverdammten Ablenkungen, gell? Ja, und die Folge davon ist halt natürlich, ja, mach mal morgen. Mache ich morgen die erste Seite? Mache ich morgen die zweite Seite? Und mache ich morgen und morgen? Und dann ist dieses klassische Mantra, was dann so ein bisschen, ja, einfach die Krux beim Buchschreiben ist, dieses Mantra des Morgens so. Aber nichtsdestotrotz ist halt Buchschreiben, und das ist das, was mir Spaß macht, eine verdammt harte Arbeit. Und wie gesagt, völlig egal, ob jetzt ein kompliziertes Fachbuch oder belletristisch ist, völlig mal egal, weil das macht auf der einen Seite Spaß, aber was genau Spaß macht, ist für den einen oder anderen halt auch wiederum die Schwierigkeit, nämlich es ist eine große mentale Anstrengung dahingehend, dass du ja deine eigenen Gedanken, was immer sie halt thematisch gerade sind, klar formulieren musst. So, und dabei musst du die Handlung, sofern es Belletristik ist, bei mir war es ja auch immer Teaching Novel, also Fachbuch und Roman in einem verstrickt, damit es aus diesem biederen Trocknen ein bisschen rausgeht. Du musst also die Handlung, die Figur im Kopf behalten und darfst da halt in keinem Kapitel an irgendwelchen Selbstzweifeln verzweifeln. Gell? Also es ist nicht einfach, aber es macht wahnsinnig Spaß und diese Einfachheit ist halt wirklich diese Angst davor, wirklich zu beginnen, wissentlich, dass es 1000 Ablenkungen gibt und dass man da oftmals zu sehr an sich selber vielleicht auch zweifelt.
Hast du eigentlich immer vom Anfang an, vom ersten Kapitel bis zum letzten geschrieben oder hast du dann immer zwischendurch immer mal was sagst, oh ja, das kommt gleich später dran, das schreibe ich jetzt erstmal rein und dann mache ich die Verbindung oder hast du dann das Buch noch einmal durchgelesen und hast dann nochmal Änderungen reingemacht? Wie war das eigentlich bei deinen Büchern? Das Fachbuch ist ja so, du hattest ja da immer den schönen Romanteil. Das war ja mein Glück, dass ich das eins mit am Anfang gleich gelesen hatte, was ja eben für mich ein bisschen Auflockerung war. Und dann kam immer der Fachteil, was ja der Bezug war dann immer zum Romanteil.
Genau, also jetzt in dem Fall war die besondere Schreibweise als solches, dass Roman und Fachteil einander alternieren. Gell? Das gab es so in dieser Form nicht. Im amerikanischen Bereich gab es das hin und wieder in anderen Themen. Ich fand das halt dahingehend immer interessant, weil der wesentliche Punkt im Börsenhandel ist ja auch das Mentale. So, und diese ganzen mentalen Geschichten, die kann man jetzt schlecht in eine Definition oder irgendeinen Absatz packen und schon gleich gar nicht in irgendeine mathematische Formel. Nicht alles kann man messen und strukturieren, dennoch muss man es irgendwie rüberbringen. Und da ist das Thema des Romans, in dem Fall jetzt also als Kulisse ein Handelsbüro innerhalb verschiedener Händler unterschiedlichen Niveaus in Dialog zueinander stehen, der Anfänger zum Fortgeschrittenen, der Fortgeschrittene zum Erfahrenen, der Erfahrene wiederum zu einem noch Erfahreneren, der bereits vielleicht aber mit dem Thema Börsenhandel auch schon aufgehört hat, ja, und so tun die in unterschiedlichen Diskussionen einfach von unten nach oben oder von oben nach unten in Dialogen stehen, gell? Auf deine Frage hin jetzt aber, wie man so, es gibt ja im Wesentlichen, sagt man bei den Buchschreibern, zwei Arten, wie man schreibt. Da geht es jetzt nicht rein von der Schreibform her, sondern von der Art und Weise des Autors in Bezug, wie er wirklich seinen Alltag, beziehungsweise wie er das Buch schreibt. Den klassischen Plotter oder Outliner, sagt man ja. Das heißt, er hat eine ganz genaue Struktur seines Buches. Das steht richtig schon fest und hat das von Anfang bis Ende durchentwickelt. Der hatte komplett den roten Faden, was ihm wiederum auch die Sicherheit gibt. Den hat er am Anfang alles fix und fertig gemacht und innerhalb des eigentlichen Schreibvorgangs ist dann gar nicht mehr so viel Kreativität am Ende. Gell? Zum Beispiel Harry Potter, das war eine ganz klassische, obwohl es jetzt für uns als Leser sehr, sehr kreativ zu lesen ist, also wo man sagt, wow, ist aber jetzt das zum Beispiel eine klassische, also die Rowling, eine klassische Outliner, da, wenn man sich damit mal, also so wie das geschrieben worden ist. Und dann gibt es, zu denen gehöre ich zum Beispiel aber nicht jetzt, sondern ich gehöre eher zu der zweiten Kategorie, den klassischen Bauchschreiber, gell? Also diesen Discovery Writer. Das heißt also, ich schreibe erstmal ohne Plan einfach drauf los. Und es entwickelt sich dann in dem Schreiben. Das heißt also, ich sage, Mensch, das Thema jetzt, das Unterthema, das ist relevant, jetzt versuche ich das erstmal rundzuschreiben, wissentlich, dass du am Computer ja eine Kopierfunktion hast, will also heißen, ich füge es dort raus oder du es dort rauskopieren und füge es an eine andere Stelle hin, wo es hingehört. Das heißt also, wie so ein Puzzle, ich mag auch gerne dieses Puzzle spielen, ja, wo man sagt, guck mal, ich habe hier schon drei Puzzle zusammen, ich weiß aber noch nicht das ganze Bild, ich weiß noch nicht, wo es hingehört, aber die drei, die kann ich nicht mehr auseinandernehmen, gell? Und da drinnen habe ich da schon irgendwie 11 Puzzle beieinander. Da ist schon ein bisschen mehr Bild. Das kann mir schon irgendwie, ja, das könnte das und das vielleicht sein. Und so tue ich dann wirklich schreiben. Und dann überlege ich dieses Puzzleteil, das Einzelne, was ich habe, wo würde das gut dran passen? Wo würde das hier und hier? Und dann ist für mich die Kreativität, dass ich in diesen verschiedenen kleinen Fachthemen, die ich dann schon geschrieben habe, die in eine Zuordnung zueinander bringe, sodass es am Ende für den Leser, wesentlicher Punkt, einen schönen Spannungsbogen gibt. Und der Leser natürlich immer die Kameraführung des Autors, ne? Also jedes Buch, auch das, was ihr schreibt, ist ja nichts anderes wie eine Kameraführung. Die Kamera hängt auf eurer Schulter und der Leser guckt über eure Schulter auf das, was ihr tut. Und ihr müsst ja die Kamera so führen, wo ihr sagt, guck mal, da kann der Leser gut halt mit folgen. Das ist nachher das wiederum, was am Ende halt Spaß macht, gell? Also der eine, der den roten Faden hat und das Puzzle, das Bild ist fix und fertig. Und der andere, der mit den Puzzleteilen ein bisschen rumspielt, letzteres bin eher ich.
Also,
Genau, da, ich bin genau das andere. Also wir haben richtig eine Gliederung vorher ausgearbeitet, in welcher Reihenfolge wir was schreiben. Du hast es ja vorhin gesehen im Vorgespräch, dass da die Trendgesetze, da drüber ist da noch ein Kapitel Trading Grundsätze. Dann kommt das Kurskoordinatensystem, Kurswertesystem und so weiter. Das haben wir alles schon vorneweg so grob dargestellt. Wobei wir ja alle Themen schon haben, also nur eben nicht für ein Buch so ausformuliert. Aber inhaltlich haben wir alles schon. Ja,
Genau, und das ist ja die Schwierigkeit dann. Also du hast ja immer, in jedem Buch hat ja ein Hauptthema oder Belletristik, irgendein Hauptkonflikt, gell? So, und genau da ordnet sich ja alles andere immer dem halt unter. Und jetzt geht es nur um die Reihenfolge. Also beim Puzzle meine ich dann, also bei mir diese Reihenfolge, tue ich so oder so erklären oder mache ich lieber erst die Stufe 3, 7, 11, 12 oder doch lieber 1, 2, 7, 8, 9 und schiebe das hin und her. Und wenn man eine Weile Buch geschrieben hat, dann hat man, also der eine oder andere, der vielleicht, oder ihr bei euch auch, dann hat man, bekommt man über die Jahre einen ganz interessanten Modus. Und dieser Modus heißt, dass wenn ich irgendetwas ich dann wieder zu Papier habe oder irgendwas geändert habe an den bestehenden Sachen, dass man innerhalb von einer Sekunde in der Lage ist, diese Zeilen, diese Seite, diesen Absatz, dieses Kapitel so zu lesen, als lese, als würde ich es wirklich das allererste Mal lesen. Ich weiß nicht, wo es anfängt, ich weiß nicht, wo es aufhört, also sofern es irgendwo dazwischen ist oder. Und ich kann mich sofort in den Leser versetzen und mit dessen Sichtweise das durchdenken, durchlesen und zu sagen, Moment, hier, da ist was holprig. Aber Moment mal, das ist hier, das stimmt nicht. Hier ist ein offenes Ende. Hier ist ein Verweis zu irgendwas, das ist ja noch gar nicht. Nebulös, Fragezeichen, bla bla. Ja, so. Und in dieser Lage muss man halt gut sein. Am Anfang ist mir das sehr, sehr schwer gefallen, weil das ja immer wieder zur Folge hat, dass man eben wieder bestehende Sachen
Ja,
wiederbekommt. Wie so ein Teig, gell? Man knetet und knetet und knetet. Aber man knetet das nicht, damit es einen selber gut gefällt, sondern für den Leser gut gefällt. Und dieser Switch zwischen ich bin der, der schreibt und ich bin der, der mich in die Situation des Lesers versetzt, je besser dir das gelingt über die Monate, über die Jahre, umso schöner, umso einfacher wird es dann am Ende auch.
Ich hatte ja auch die Schwierigkeiten bei den ersten Ansätzen. Ich habe ja nur schon mehrfach angefangen. Ich habe mir das so alles aufgehoben. Das ist schon ganz interessant, wenn man sich das anguckt im Nachhinein. Wie bin ich da am Anfang rangegangen? Ich hatte am Anfang auch wirklich erstmal wirklich das Problem, eine Art eigenen Stil zu finden. Wie schreibe ich denn jetzt
Genau.
überhaupt? Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ja, ich schreibe eben einfach in der Wir-Form, so wie wir das eben auch in der Ausbildung machen. Wir analysieren jetzt dieses, jenes und wir kümmern uns darum, so als Gruppe, ne? Nicht jetzt als ich empfehle dir oder so, ne? Sondern wir machen.
Genau,
In dem
also so, das muss man sich ja
Stil,
einmal
ne?
festlegen, richtig, genau. Am Anfang weiß man es nicht. Von daher gibt es da 100.000 Entwürfe, die immer alle in der Mülltonne oder im Kamin landen und danach irgendwann. Aber im Wesentlichen kann man das ja in zwei große Strukturen geben. Also diese, im Grunde, wie nennt man es jetzt, so wie du sagst, so Erzählweisen, gell? Also einmal dieses Narrativ und einmal dieses szenische Erzählen, gell? Narrativ ist, also da wird bloß das eigentliche Geschehen einfach nur beschrieben, also man tut quasi einfach nur heruntererzählen, ja. Klassisch bei einem Kinderbuch ist es so oder bei einem Märchen, gell, das wird einfach nur runtererzählt und gut. Aber die ein bisschen, was mehr Spaß macht, auch was mehr fordert, ist natürlich nachher dieses Szenische. Das heißt also, das Ergebnis oder das Thema oder was auch immer, ja, oder Belletristik, andere Geschichte, das Ereignis wegen mir da, ja, es wird gezeigt und zwar durch Dialoge, Handlungen oder in dem Fall jetzt Fachbuch durch Beispiele und so weiter. Ja, also es wird dann halt sehr bildhaft gesprochen, was da passiert und was auch eben vor dem inneren Auge passiert. Ja, und das ist ja auch gerade bei euren Themen in den Büchern, die ja auch sehr komplex ist, etwas, wo man sagt, was passiert jetzt bei dem Leser in seinem inneren Auge? Gelingt es mir eben, dass ich das mit meiner Erzählweise, mit meiner Schreibweise so rüberbringe, dass dort etwas gezeigt wird? Also muss ich wissen, was passiert vor seinem inneren Auge im Detail? Gell? Und am Ende muss natürlich der Spannungsbogen halt immer wieder ja einfach erhalten bleiben, beziehungsweise überhaupt erstmal erkenntlich sein.
Ja, das genau. Wir haben ja jetzt auch wirklich den Vorteil, das merkst du auch an den ganzen anderen Anfängen, die ich schon hatte. Dadurch, dass wir auch ständig die Ausbildung machen, das kriegst du ja dann mit, wie reagieren die Teilnehmer, wo haben sie Probleme, wo kommen sie eher flüssig durch. Ich denke mal, das hilft auch noch ein bisschen mit. Nur
Genau.
bei der Überlegung, wie gehe ich da ran, ne?
Weil jeder kennt das, wenn ein Buch ist. Also ich tue ja wahnsinnig viel lesen, bei mir hier zu Hause auch wahnsinnig viele Bücher. Und jeder kennt das, man hat das ja, oder einer oder andere kennt, mag so dieses, ich gehe mal in ein Buchhaus rein und blätter einfach so hin, was halt bei Amazon so halt klassisch nicht geht, gell? Aber so dieses Gefühl, ein bisschen rumzublättern. Oder aber man, wenn man in einer Zeitung oder wo auch immer Zeitschrift rumblättert, man liest mal so eine halbe Seite, eine Seite an und dann passiert ja was in einem, was sagt, guck mal, das packt mich oder das packt mich nicht. Ob das ein Fachbuch oder ein Kochbuch ist, ja scheißegal erstmal. Was ist es, gell? Und manchmal legt man eben ein Buch einfach weg und tut es, weiß nicht, also gefühlt ist das Buch dann irgendwie so flach gehalten, ja, wie auch immer, das Fachbuch oder der Roman oder die Geschichte, was immer es halt ist, lebt ja davon, dass es dem Autor gelingt, mich auf eine Reise mitzunehmen oder bei einem Fachbuch, wie auch immer, mich auf eine höhere Bewusstseinsebene, fachliche Bewusstseinsebene mit hochzubringen, so. Und wenn das alles nicht gelingt, dann ist es eben irgendwie bedeutungslos und flach, mitunter dann langweilig, uninteressant, obwohl der zwar ein Thema ist, aber es gelingt mir nicht, den Autor, dass er mich die Treppenstufe mit hochnimmt. Und man tut das bei einem Lesen sehr schnell ein Gefühl dafür beginnen. Was ja auch der Grund ist, warum ja Schreiben und Philosophie sehr eng beieinander hängt, ja, weil ja du in dem Moment, wo du schreibst, es dir gelingen muss, die treffenden Fragen zu stellen. Warum muss ich das so schreiben? Warum muss ich das so? Warum ist das wichtig? Warum? Also du stellst dir selber als Autor permanente Fragen und das muss dir gelingen, aus dem Flachland dich hoch irgendwie auf die Höhe aufzuschwingen. So, und der Leser spürt halt sowas ganz, ganz schnell. Und ich möchte in einer Seite, auf einem Buch, in einem Kapitel, wenn ich es nur anlese, egal wie, sofort erkennen die Werte und die Identität dessen, worum es halt geht, in dem Thema oder wegen mir der Romanheld, weiß der Geier was, ja, völlig egal, auch bei einem Kochbuch, wo ich sage, ah, guck mal, schön mitgenommen, klasse gemacht, ja, und da drin ist der Schreibstil, dann tut er sich drinnen wiederfinden, gell? Wie gelingt es dem Autor, dass es eben nicht flach ist, sondern er mich auf seine Treppenstufe mitnimmt, da hat jeder so seine Treppenstufe, nur diese Stufen, die müssen ersichtlich sein, gell?
Ja. Also ja, das ist nochmal ein ganz schwieriges Thema. Da weiß ich nicht, ob ich da überhaupt irgendwie Geschick drin habe an der Stelle. Ich glaube, ich habe einfach sachlich nüchtern bis jetzt alles beschrieben. So ist es, ne? Pack.
Genau, und das ist auch nicht schlimm, wenn man jetzt einen anderen das gibt und sagt, boah, das liest sich echt ein bisschen trocken, das ist eher so wie Zwieback, gell? Nicht so teigmäßig, so irgendwie kein Problem, ja?
Dann Zwieback kann aber auch lecker sein.
Kann auch lecker sein, richtig, gell? Aber das ist kein Problem, dass man ja nachher im Nachgang nicht mehr inhaltlich, sondern rein von der Handwerkskunst das ein bisschen dann anfeilt, gell? Wo man sagt, hier komm, das müssen wir mal die Ecken und die Kanten ein bisschen rausmachen. Und da rede ich jetzt nicht von Kommas und Rechtschreibung, sondern generell vom Schreibfluss her. Der Inhalt ist da, der Teig ist da, aber das ist halt jetzt, das ist noch nicht weich, das fließt nicht richtig, gell? Dass man da nachher drüber macht, sei es mit einem Lektor oder selber oder jemand anders, wie auch immer, der da ein bisschen dran rummacht, ohne dass generell dein Schreibstil natürlich jetzt komplett verwaschen wird. Ein bisschen muss es halt schon noch sichtbar sein, gell? Und gut, aber so tut sich ein Buch, also jetzt bei mir ja nur wahnsinnig viele und auch sehr, sehr umfangreiche Bücher geschrieben, ja dann am Ende auch immer in verschiedenen Arbeitsweisen die Buchschreibung gestalten. Das eine ist, ich muss erstmal den Inhalt irgendwie auf Papier bringen, zu dem Absatz, zu dem Thema, zu der Grafik, wie auch immer, so, das ist jetzt da. Das inhaltlich ist das wasserdicht, jetzt klingt das nur noch irgendwie nicht richtig schön. Okay, jetzt klingt es ein bisschen schöner, ist wieder eine ganz andere Arbeitsstufe, gell? Ich muss jetzt nicht denken, was muss rein, sondern ich muss das einfach drin ein bisschen aus Schwarz-Weiß ein bisschen bunt machen und danach muss das natürlich schön oben und unten angeschrieben werden, will also heißen, von oben kommt ja ein Kapitel oder ein Absatz, von unten kommt eine weiterführende Geschichte, dass das gut zueinander hängt und dann muss das natürlich generell in dem ganzen Schreibfluss drüber sein, in der Harmonie, bei mir zum Beispiel ist es sehr viel, dass ich sehr viel mit Hypotaxe schreibe, gell? Also mitunter ist der Punkt auf der anderen Seite drei Seiten weiter, gell? Zwischendrin viele Kommas, das ist so meine Art und Weise, ich mag das jetzt nicht so ganz im Grundschulschreibstil, gell? Wie auch immer, hat jeder so seins, gell? Und dass du es nachher da so reingießen lässt. Was nur nicht geht, ist, dass du alle Arbeitsschritte, und das sind echt viele, gleich meinst, am Anfang bei dem ersten weißen Blatt, den ersten Satz, was da reingeschrieben wird, nun gleich alles fertig zu machen, gell? Das geht halt nicht, gell? Anfang muss erstmal, fachlich ist jetzt in dem Kapitel fachlich alles drin. Das klingt alles noch total doof, aber es ist erstmal alles enthalten. Jetzt ordnen wir das zueinander, überlegen, wie, in welcher Reihenfolge möchte ich es dem Leser präsentieren, gell? Wie beim Essen, was ist die Vorspeise, was ist der Hauptgang, was ist das Dessert, damit das rund ist. Aha, Reihenfolge dreimal so und so gelesen, mal so und so probiert. Ah, so ist die beste Reihenfolge. Klingt zwar immer noch scheiße, aber die Reihenfolge stimmt, der Inhalt stimmt, das ist alles drin. Und dann wird drauf rumgefeilt. Das Dümmste, was man machen kann, ist halt am Anfang gleich rumfeilen, weil du es ja doch fünfmal noch auseinanderreißt und machst und die ganze Arbeit ist dann halt für umsonst. Das Rumfeilen, das ist dann am Ende, das macht dann auch Spaß, gell? Weil das ist
das,
dann
eine das andere war mir Arbeit, schon, also. Das, was du sagst, das ist mir schon klar. Also das habe ich mir, obwohl ich jetzt auch wirklich überhaupt nichts in Richtung Buchschreiben irgendwo mal gelernt habe, aber das hatte ich mir auch so gedacht. Also ich schreibe das eben erstmal, mir ist das auch vollkommen egal, ob ich da jetzt Grammatik- und Rechtschreibfehler drin habe, die werden jetzt vernachlässigt. Wir müssen sowieso nochmal Korrektur lesen, auch vor allen Dingen, ich habe immer so durchaus gesagt, wir müssen dann eben auch an der Formulierung noch ein bisschen feilen.
Richtig.
Es geht erstmal lediglich um den fachlichen, ich weiß schon, da haben wir noch eine ganze Menge zu tun. Aber erstmal um den fachlich, dass wir fachlich inhaltlich vollständig sind oder korrekt sind und dann müssen wir gucken, wie wir das noch ein bisschen besser.
Genau. Und das Erste, was immer ist, stimmt einfach die Kausalität da drin? Stimmt die Kausalität in diesem Absatz, in diesem Kapitel? Ist das, wie es ist, einfach nur stimmig? Nichts passiert zufällig, weder beim Roman, sondern schon gleich gar nicht bei einem Fachbuch. Alles hängt zusammen. Und spätestens am Ende des Kapitels, am Ende der Grafik, am Ende des Satzes, muss das ja wenigstens für diesen Moment, für den größeren Moment oder je nachdem, für das ganze Kapitel ja einen Sinn ergeben. Und dieser logische Aufbau, der muss ja, ohne dass ich es vorne dran schreibe, ja auch für den Leser sofort erkenntlich sein. So. Und in dem Moment, erstes heißt, ist die ganze Kausalität da, ja, und jetzt. Gell? Das ist wie wenn du in eine Wohnung einziehst. Du musst ja auch nicht gleich die Schränke einräumen. Es geht erstmal um das grob hin und her zu rücken. Gell? Du sagst, da der Kamin, da der Schrank, da die Treppe hier, da das Sofa und so weiter. Wenn das alles steht und das passt, jetzt können wir Feintuning machen. Gell? Und Feintuning heißt kompletter Switch im Kopf und jetzt das eigentliche Kreative im Sinne des eigentlichen Handwerkes nachher, wo du sagst, wie kann ich das jetzt so machen, dass wirklich die, jetzt haben wir alle Zutaten da, dass das Essen nachher, also dass das Buchlesen dann auch ein Genuss, dass der Leser Spaß dran hat an meiner Kameraführung. Gell?
Ja, da habe ich meine Bedenken. Spaß macht. Aber da müssen wir dran ackern. Ne?
Ja, nein, es ist kein Ackern. Ackern ist am Anfang. Der Rest ist, macht dir einfach Spaß, gell? Das ist wie wirklich wie bei einer Wohnung einrichten. Das Schlimmste ist ja erstmal die Möbel und weißt du, immer hier die fünfte Etage rauf oder weiß der Geier, der ganze Umzug, das ist alles kompliziert. Hinterher nachher so ein bisschen Feintuning und die Schränke vollräumen, das ist ja nachher nur ruhiges, weil das Spaß dann halt auch dahingehend macht, weil es ja, du musst jetzt im Großen und Ganzen jetzt nicht im Kopf überlegen, wie, was und wie schreibe ich, sondern wie könnte es jetzt schön sein? Und man muss selber sein eigenes, das ist ja der Schreibstil von, was ist dann schön, ja? Der Schrank, der steht jetzt dort, aber wie müsste der inhaltlich also wie aussehen damit oder die Bilder, wie ich jetzt hinhänge, Feintuningsgeschichten, was ist jetzt einfach eine Harmonie für einen selber, gell? So, wenn du es nachher einen Dritten gibst, dass er einfach merkt, kann man das flüssig durchlesen. Also ich kriege das bei mir dahingehend immer schneller dann mit, dass es mir immer schneller gelingt, den Text noch schneller zu lesen, ohne dass ich solche Sollbruchstellen drin habe, gell? Immer in dem Lesermodus umgeswitcht. Ich lese das erste Mal, aber ich kann das echt schnell durchlesen. Richtig schnell, ohne dass ich irgendwo einen gedanklichen Haken dran habe. Ich sage, hey, was nochmal, das verstehe ich jetzt nicht. Ne? Sondern es passt halt zügig beieinander. So. Und so am Ende sind es, wie überall im Leben, viele, viele Schritte, die man nacheinander tun muss. Man kriegt nicht beim ersten Mal halt alles mit einmal super hin. Gell? Das geht nicht.
Lässt du vor der Veröffentlichung eigentlich andere so Probe lesen, wie die das empfinden, oder entscheidest du selbst?
Ich habe es gemacht, das Probelesen, also natürlich macht es Sinn, Probe zu lesen. Jetzt ist es nur so, man muss das Wort Probelesen aus meiner Sicht genau definieren. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden anderes gebe und sage, sag mir doch mal, was du dazu meinst. Und ich lasse diese Frage so grob offen. Und oh, wenn du was anders machst, sag einfach wie, wo, was. dann fühlt sich ja jeder dazu berufen, auf jeder Seite irgendwas jetzt reinzuschreiben. Ach, das ist so und der Satz ist viel zu lang und das machst du hier und das und die Grafik, ich würde die so. Dann kommt jeder mit irgendeiner Idee. Die mögen ja alle nicht schlecht sein vielleicht. Wenn du aber anfängst, all diese Ideen umzusetzen, wird dein Buch nie fertig, weil nachdem du es eingebaut hast und gibst ihn wieder, kommt er wieder mit einer Idee. So, das heißt also, am Ende tut er es nur verschlimmbessern. Das heißt, er wird es nur aus seiner Sicht ein bisschen anders machen. Darum geht es nicht, gell? Das ist wie wenn jemand ins Haus reinkommt und sagt, gefällt dir das hier? Oh, nee, ich würde die Wand blau machen. Du sagst doch, blau oder grün, ist Geschmackssache. Na, ich würde das so und so. Bringt mir nicht viel, gell? Sondern du musst das konkreter schärfen, gell? Wo du sagst, pass auf, überlese jetzt Grammatik, Rechtschreibung und wenn dir der Schreibstil vielleicht auch nicht gefällt, ich arbeite gern mit langen, kurzen, diesen Sätzen, ich schreibe in der Vergangenheit, ich schreibe in dieser Form, lass das mal alles weg. Guck nur mal, wo du gedanklich 2-3 Mal einen Satz von vorn lesen musstest, damit du ihn verstehst. Beispiel, also das sind zum Beispiel solche Leseaufgaben bei mir, gell? Sagen, ich will nicht deine Meinung dazu hören, sondern lest doch einfach mal durch. Fachlich bist du in der Lage, das zu verstehen. Das Thema interessiert dich auch, alles gut. Sondern sag mir nur mal, filter mal diese Sätze raus, wo du hängen bleibst einfach, gell? Oder wo du sagst, du, ich habe die Grafik hier nicht ganz verstanden, da passt was nicht und so weiter und so fort. Den Rest würde ich dem Lektor geben, sofern man dann einen hat, der auch genau zu einem passt, der nachher ein bisschen am Schreibstil rumfummelt. Das heißt also auf den Punkt gebracht, der Probeleser, der soll sich nicht um die Form und um den Schreibstil kümmern, sondern wirklich nur rein um den Inhalt. Wo ist etwas, wo er sagt, Alter, ich kann mir mit diesem Absatz überhaupt nicht zurecht. Ich kann dir da einfach nicht folgen, gell? Dass du diese Dinger rauskriegst, die groben Eier. Aber bitte sag ich nicht, was sagst du, was meinst du zu dem Buch?
Hier haben wir ja bei uns, wir haben ja hier auch mal konstruktive Streitgespräche, weil wir haben ja den Vorteil, dass wir das zu zweit machen. Und ich stecke ja da schon fachlich drin. Das sind genau solche Punkte, die du jetzt hier angesprochen hast, die ja bei uns beiden ja schon auffällt, sagen, weil wir da ja alle.
Also ich hatte da mein allererstes Buch, habe ich großer Fehler in dem Fall, also das hatten wir aber schon abgearbeitet inhaltlich dann, meinen Eltern mal zum Spaß zum Lesen gegeben, die mit dem Thema nun gar nicht zurechtkommen. Wir sind nicht über die erste Seite gekommen. Wir sind nicht im Streitgespräch über die, das kannst du doch nicht und das und warum nicht, aber du hast mich doch gefragt und warum. Und jetzt musst du aufpassen und darum geht es halt eben nicht. Das, also auf den Punkt gebracht, der Probeleser, mit dem darfst du ja nicht in so einem Gespräch reinkommen, dass du dich rechtfertigen musst, warum du es so schreibst.
Nee.
Das geht ja nicht. Das darf es eben nicht sein. Und das ist die ganz feine Kunst, einen Probeleser so auszurichten, so zu justieren, dass du auch wirklich das zurückbekommst, was du brauchst.
Ja.
Sonst gibt er dir 1000 Sachen und du meinst dann sogar noch, ja, nee und doch. Also, du kriegst nur schlechte Laune. Also so geht es mir.
Ja, wir haben das schon, weil Doris sagt immer, konstruktives Streitgespräch, sage ich ja auch genauso, da ging es rein um das Fachliche. Ne? Ich frage sehr oft die Doris, gerade wenn wir hier Folien erstellen oder so, ich sage, kannst du jetzt damit was anfangen, wenn ich dir das jetzt so und so erkläre, kämst du da klar? Ja, und dann kriege ich von der Doris dann schon so, ja, komme ich klar, ich habe das verstanden, und dann kann ich sagen, okay, damit kann ich dann eben auch an die Teilnehmer rangehen und das machen wir im Buch ähnlich. Ja, weil manches.
Ich habe es mir angewöhnt, vor jeder Veröffentlichung von dem Buch ein größeres Seminar zu machen, wo ich nicht das Seminar inhaltlich genau dem Buch widme, doch aber ohne, dass es die Zuschauer, also die Teilnehmer mitbekommen, ich innerhalb des Seminars irgendein Thema, was da halt sowieso da relevant wäre, ich aber am Rande, in den Pausen, wo ich im Feedback bin, das Thema des Buches mal thematisiere und da nochmal bei der Thematisierung des Buches in den Gesprächen oder weil es ein kleiner Bestandteil auch des Seminars ist, ich nur eins prüfe, ist die Reihenfolge dessen, wie ich es inhaltlich aufgebaut habe, richtig? Wissentlich, dass wenn ich mit Kapitel 1 anfange, mit These 1, mit Fragestellung 1, wo mir genau klar ist, jetzt müssten 3 Antworten kommen, wovon 2 falsch sind, aber die 3 müssten kommen. Darauf dann nachher das, dann jenes, ne, dass das so sich selbst so eine Dynamik kriegt, die mir nachvollziehbar ist. Weil so kannst du ja wunderbar den Leser abholen. Gell? Nach Kapitel 1 sagt ihr, das ist ja interessant, aber ich sehe das so und so. Mal sehen, wie es weitergeht. Oder, ich habe es verstanden, aber möglicherweise verstehe das hier an der Stelle falsch. Ich erinnere mich an die und diese Gespräche. Sie haben das irgendwie total missverstanden möglicherweise. Das muss ich wieder abholen an irgendeinem Kapitel 2. Aufpassen, ihr könnt ein Missverständnis und so weiter. Da bin ich immer sehr, sehr dankbar, dass ich also im Dialog, im Erklären eines anderen, ich ihn so gesehen, ohne dass er es mitkriegt, als Proband nehme, um meine Reihenfolge dessen, wie ich es erkläre, genau abzuprüfen, weil das Thema Markttechnik ja in dem Fall bei mir, das ist ja wirklich ein sehr, sehr tiefgründiges, sehr umfangreiches, das habe ich ja in der Summe 10 Bücher gebraucht, um nur die Grundlagen dazu darzulegen, dann ist es schon sehr wichtig, die Reihenfolge dessen, wie man es macht, um den Leser abzuholen, auch zu sagen, und an dieser Stelle ist es völlig normal, dass du 27 Fragen hast, wovon 10 vielleicht Missverständnisse sind, aber dennoch ist es okay, dass du sie hast, ja, mir sind die bewusst und so weiter und so fort. Und da fühlt sich der Leser abgeholt.
Ja, das klingt auf alle Fälle erstmal interessant, auch gerade Doris.
Ja, hier, was mir nämlich auch gerade das große Buch der Markttechnik. Wir können uns erinnern, das ist ja schon viele, viele Jahre her, waren wir ja bei dir auf einem Seminar in Lengenfeld. Und genau. Da hattest du am Anfang gesagt, das Seminar sagt nichts anderes, was in dem großen Buch der Markttechnik steht. Da waren wir in dem ersten Moment zwar enttäuscht, aber haben mitgekriegt, dass es entscheidend ist, das Seminar zu besuchen, weil vieles, was wir kannten ja schon das Buch. Was du jetzt gesagt hast, war ja noch, bevor das Buch veröffentlicht ist. Aber selbst wenn du das Buch gelesen hast und dann noch einmal in das Seminar gehst, wo du sagst, hier ist nichts anderes, was in dem Buch drin steht, ist das so aufschlussreich, weil du ja dann doch wieder in die Tiefe gehst. Es ist wirklich wie so ein Arbeitsbuch. Das große Buch der Markttechnik ist nun mal wirklich ein sehr gutes Werk von dir. Und das hat uns echt geholfen. Das ist wirklich so, dass das Seminar war wirklich das Abbild von deinem Buch. Und das war gut so.
Genau. Ja, wenn du bei Fachthemen, auch wie bei eurem Buch, ein Seminar dazu anbietest, dann ist ja die Kunst dahingehend, dass das Seminar nicht zum Buch und das Buch nicht zum Seminar ist. Dennoch haben beide zusammen natürlich das Thema. Und in dem Moment, wo du ein Buch geschrieben hast, weißt du ja eben, weil du dich ja den ganzen Tag damit beschäftigst, dann ist ja das, was auf einer Seite steht, immer nur die Essenz der Essenz. Aber du kannst ja jeden Satz auch nochmal, warum kommst du jetzt auf diesen Satz? Oh, wieso das und das? Und das mit Beispielen, mit anderen Herleitungen und so weiter, darzulegen, das kann man dann sehr schön wirklich in einem Seminar zu einem Buch und ein gutes Seminar zu einem Buch. Ich bin sehr viel auf Seminaren, links und rechts auch zu anderen Themen, gell, wo ich die Bücher gelesen habe oder hinterher das Buch lese, links und rechts auch andere sehen, fernab vom Börsenhandel, ist wirklich, wo du bei dem Seminar den Inhalt des Buches vermittelt bekommst, ohne dass es eine Lesestunde ist. So, liebe Teilnehmer, so, wir schlagen mal das Buch auf Seite 1 und fangen wir mal im ersten Kapitel an. Sondern im Idealfall, aus meiner Sicht, ist ein gutes Buch zum Seminar, wo das Buch komplett zubleibt. Und dennoch tun wir uns mit den Themen auseinanderhalten. Und der Referent muss das halt so gut denselben Inhalt von dem Buch rüberbringen, wegen mir auch in einer anderen Reihenfolge, die eben in einem Referat die bessere wäre wie in einem Buch, ohne dass ich ein einziges Mal das Buch aufmachen muss, so dass ich wirklich am Ende zu dem Thema für mich zwei Medien habe, nämlich einmal die Teilnahme an dem Seminar, oh geil, kann ich mich noch dran erinnern, hier zweiter Tag, dritter Tag, super, super, und dann wiederum nochmal das Buch, dann ist es aus meiner Sicht sehr gelungen.
Da muss ich noch dazu sagen, was ganz interessant war, Steffen und ich, wir sind ja beide bei dem Seminar gewesen, Steffen und ich, wir haben beide so ein Buch, was wir beide durchgearbeitet haben. Wir haben sagen, alle beide zur gleichen Zeit das Seminar besucht und haben uns ja hinterher auch noch über das Seminar unterhalten. Wichtig war eben, dass wir auch unterschiedliche Erkenntnisse hatten oder vieles auch unterschiedlich aufgefasst haben, was wir dann im Gespräch erörtert haben und dann so, nee, der hat das so und so gesagt, nee, der hat das so und so gemeint und dann haben wir das Buch nachgeschlagen. Das war dann ein gutes Arbeiten damit. Also, ja. Weil man ja vieles reflektiert, anders reflektiert oder anders wahrnimmt oder nur mit einem halben Ohr hinhört oder noch ein paar andere Gedanken hat und wenn man sich dann austauscht und das Ganze, dann bleibt das ja dann auch erstmal richtig hängen. Also uns hat das wirklich sehr gut geholfen. Also, und
ich mache das sehr viel, dass ich, wenn ich Seminare buche, wo es auch ein Buch dazu gibt, ich wirklich vorher mit dem Referenten kurz, und da geht es jetzt nicht, ob das Seminar teuer ist oder nicht, das ist jetzt nicht das Thema, sondern wo man sagt, hey, das ist ja sonst alles Lebenszeit, gell? Wenn da so 2-3 Tage irgendwas geht, wo ich sage, wenn wir dieses Seminar jetzt hier besuchen, bleibt dieses Buch auf zu? Wie machst du inhaltlich die Reihenfolge oder ist das wirklich nur eine Lesestunde? Das heißt, und ein guter Referent, was ich eben halt sagte, da wiederhole ich mich dann an der Stelle, sind das wirklich dasselbe Thema nochmal anders aufgearbeitet? Dann bin ich sofort dabei und buche das Seminar. Ist es genau 1:1, dieselben Grafiken vorne dran und er macht da wirklich so hier noch so Folienscheiß, gell, so rauf und nachher sind es einfach nur die Kopierten da und der tut dasselbe nochmal. Das ist langweilig, das macht dann auch nicht richtig viel Sinn, genau.
Ah, das wird dann aber auch, ich sag mal, das wird den Referent dann bestimmt auch die Kunst.
Ja, aber wenn er das Buch geschrieben hat, müsste es ihm leicht fallen, einfach zu sagen, ich stelle mich jetzt bei dem Seminar auf die andere Seite des Kronleuchters, das ist immer noch der Kronleuchter, stehe nur von der anderen Seite und gucke ihn jetzt mal von da an und bringe mit dieser anderen Art und Weise denselben Kronleuchter jetzt einfach thematisch rüber. Dann ist es gelungen und dann hast du zu einem und demselben Absatz, zu einem und demselben Kapitel zwei Zugänge, Buch und Referent. Und dann wird es wasserdicht, dann wird es fest. Dann wirst du sagen, ah, stimmt, das habe ich doch schon mal gelesen. Das war, oder eben, wenn ich das Buch vielleicht hinterher erst lese, ah, guck mal, das habe ich doch so und so gehört, stimmt. Hier steht es nochmal anders, hier nochmal eine andere. Und was ich ganz schrecklich finde, ist, wenn in einem Referat zu einem Buch dieselben Grafiken wie in dem Buch verwendet werden, gell? Sondern im Idealfall nochmal eine andere Grafik, die es nochmal schön auch auf den Punkt bringt und so weiter. Am Ende soll ja das Thema verfestigt einfach werden, gell? So dass der Leser bzw. der Teilnehmer sagt, ich habe jetzt hier wirklich einen Mehrwert rausgezogen, ich habe es ein bisschen verstanden, so weit verstanden, dass ich in der Lage bin, es ein kleines bisschen immer selber zu Hause zu üben. Also zumindest in unserem Fachbereich ist es ja sehr viel, dass die Leute dann auch etwas üben müssen und in der Lage sind, es selber jetzt halt zu üben. Und ein Seminar in einem Buch soll dir ja den groben roten Faden geben, wo du sagst, so müsste es sein, wissentlich, dass du das aber nicht auf Anhieb gleich so hinkriegen wirst. Ne? Wie beim Kochbuch oder bei jedem anderen oder bei Sport oder so, ja. Ne? Der macht das vor, deswegen hast du es ja noch lange nicht so gemacht. Aber der zeigt mir, was alles fünf schief gehen kann. Fünf Sachen können immer schief gehen. Komm, die machen wir mal zusammen, damit du die fünf Fehler definitiv erkennst, die, wenn du es selber übst, dich selbstständig, du in der Lage bist, dich zu korrigieren. Weil die fünf Fehler, die du machen kannst, haben wir geübt. Und hier noch ein Beispiel, wo du siehst, dass du es besonders gut gemacht hast, auch das. Kann ich mich selber da einfach an der Stelle gut verorten. Um nichts anderes geht es ja beim Lernen.
Ja, naja, das ist aber auch ein sensibles Thema mit dem Lernen und Nacharbeiten. So sage ich ja auch, also wir kennen das selbst von Seminaren, wo wir waren, auch genauso wie wo wir bei dir auf dem Seminar waren, da haben wir uns ja auch ein bisschen vorbereitet. Da habe ich gesagt, wir müssen fit sein, weil du kannst niemals alles behalten, brauchst aber 100%, möglichst 100%, aber der intelligenteste Mensch behält irgendwo zwischen 15% und 20% von dem vermittelten Stoff. Ja, wir machen das ja bei uns hier, wir haben Aufzeichnung von allen Lernlektionen, die wir haben und geben denen auch die Unterlagen mit, erkennen aber dann bedauerlicherweise, dass das teilweise gar nicht so gut nachgearbeitet wird, wie wir das eigentlich gedacht haben, weil da baut ja eins aufs andere auf, ne?
Ja, genau. Aber auch das ist ja eine Gesetz, will ich sagen, Gesetzmäßigkeit, das wäre jetzt vielleicht zu hochtrabend, aber du kannst ja immer davon ausgehen, dass nicht sofort nach einem Seminar geübt wird oder dass ein Buch, nur weil es gekauft ist, dann auch in einem Rutsch durchgelesen wird. Der Klassiker, ich meine, da gäbe es nicht so viele Bücher draußen auf der Welt, wenn wirklich jeder seine Bücher, gerade jetzt zur Weihnachtszeit, wie viele kaufen Bücher, einfach nur, das fühlt sich halt einfach gut an und gelesen über den ersten Absatz kommt man nicht hinaus, gell? Und dann liegen die dann ein halbes Jahr auf dem Schreibtisch oder neben hier auf dem Nachttisch, gell? Und naja, und man schleppt sich halt so hin. Andere wiederum gibt es welche, die lesen jeden Tag zwei Bücher, gell? Und das geht halt auch. So, also will also heißen, dass dieses Lesen und Umsetzen, Lesen und hurra, ich habe es verstanden, ich bin Spaß an dem nächsten Kapitel und so weiter. Diese Geschwindigkeit da drin, mit dem Wille, das in die Praxis, also aus den Gedanken dann auch Materie werden zu lassen, das ist unterschiedlich nur einmal, gebe ich dir völlig recht, gell?
Ja, die Doris hat das ja hier auch für unser heutiges Thema mal so mit reingeschrieben mit den Büchern. Ne? Also, ist jetzt ein Buch nach wie vor noch so bedeutsam und wichtig wie vor ein paar Jahren oder nicht? Ne? Also die Frage stellt man sich ja auch ab und zu mal. Gerade bei den schnellen Medien heute, wir kriegen das nun mit, gerade wenn wir hier in Mastodon, also in dem Fediverse-Netzwerk, so einige kurz Artikel schreiben, das ist begrenzte 500 Zeichen. Ja, krieg mal was in 500 Zeichen rein, da musst du dich schon manchmal ganz schön anstrengen. Aber nein, aber was wir da eben, ja, inhaltlich, ne, also entweder ich teile das dann auf mehrere Stücken, also jedes Mal maximal 500 Zeichen, oder ich muss mich halt richtig das nochmal weiter komprimieren. Aber was mir dann eben auffällt, es wird wahrscheinlich doch nicht vollständig gelesen. Das kriegst du dann an den Antworten mit.
Naja gut, jetzt muss man ja gucken, wie sehr bin ich in der Pflicht als eines Fachbuchautor oder wo auch immer, oder selbst wenn ich einen Roman schreibe, gell, jetzt hier Harry Potter, wie sehr bin ich als Autor in der Pflicht, um auch wirklich hinterher zu sein, ob der Autor bis zum Ende liest, ob der Roman, ob der Kriminalfall gelöst ist, ob das Fachbuch er verstanden hat und so weiter. Na, natürlich nicht, gell. Also du tust ja mit einem Buch jemanden anders die Möglichkeit geben, sich in ein Thema reinzuarbeiten, ob er es dann am Ende macht. Das, im Grunde kannst du das ja nie abverlangen, das kannst du nie kontrollieren. Kannst du nicht. Und schon gleich gar nicht sollst du dich in die Pflicht versetzen, dass du eben den Anspruch haben müsstest, dass das jeder Leser macht. Wird er nicht machen. Und selbst wenn du der Pflicht oder meinst, dass du die Pflicht als Autor hättest, irgendetwas da draußen in die Welt zu installieren, das sicherstellt, dass der Leser das wirklich bis zum Ende liest, dass das Seminar, was du gibst, bis zum Ende die nächsten 100 Jahre auch angewandt wird, wirst du doch, angenommen, du würdest sowas in der Welt installieren können, ja, bei dir selber ja immer sehen, dass du es ja selber auch nicht machst. Wie viele Bücher liegen bei mir rum, das steht bei der Hälfte des Lesezeichens und ich habe sie nicht mehr aus irgendwelchen Gründen nicht weitergelesen. Gell? Sei es, dass ein anderes Buch kam, was dasselbe Thema hat, einen besseren Schreibstil, weiß auch immer, sei es, dass ich irgendwas auf YouTube zu dem Thema habe, sei es, dass das Thema mich gerade nicht mehr interessiert, einst ja, jetzt aber gehört das Thema, warum auch immer, nicht mehr zu mir. Ne? Und. Da drin ist überall halt eine Dynamik. Gell? Und gut, also diesen Anspruch, den haben. Nichtsdestotrotz finde ich es schön, und das mache ich ja auch, und viele Fachbuchautoren, beim Roman macht das jetzt nicht viel Sinn, aber doch bei Fachbüchern, dass der Leser, wenn er eine Frage, warum auch immer, wie auch immer hat, er die Möglichkeit kommt, sich mit dem Thema fachlich oder mit dem Autor in irgendeiner Form auseinanderzusetzen. Da wiederum ist es sehr schön, Stichwort Webinare und weiß der Geier was, ne? Lässt grüßen, wo der eine oder andere sagt, du, ich habe das Buch gelesen, ich habe eine Frage zum Kapitel 11, warum auch immer, gell? Dass man es da versucht, in der Kürze in irgendeiner Form zu erklären oder
Ja, das ist wichtig. Also wenn dann sowas kommt, da bin ich dann immer froh drüber, da weiß ich, aha, da hat sich damit beschäftigt. Fragen sind immer gut, weil auch die Frage bringt uns ja dann auch wieder in die Situation, dass wir sagen, okay, dann müssen wir da vielleicht an der Stelle ein bisschen anders erklären.
Genau.
Weil die Frage ist ja eigentlich ein Hinweis, ja, ich habe da was erklärt, das ist jetzt nicht, es gibt ja viele, die sich da gar nicht weiter beschäftigen, vielleicht auch nicht trauen, ne, irgendwie, aber wir haben ja dann den Punkt, jetzt Zeit für Fragen oder frag einfach zwischendrin.
Die Fragen, gibt es nichts Besseres, wo er sagt, interessant, schau mal, ja, Mist, die 11 Fragen. Danke für die 11 Fragen. Weißt du warum? Weil in der nächsten Auflage von dem Buch tue ich diese 11 Fragen. Mensch, da habe ich ja gar nicht dran gedacht, obwohl ich versucht habe, es gut zu machen, aber soweit kam gar nicht der Gedanke. Da tue ich die 3 Antworten, die da immer, übrigens auf die 11 Fragen gibt es halt nur 3 Antworten. Der Rest sind eigentlich, die Fragen ähneln einander. Das schreibe ich in dem einen Absatz hinten mal noch mit rein und tue es noch mal ein bisschen verbessern. So, dass jedes Buch ja immer, anders wie beim Roman, doch aber ein Fachbuch ja nicht nur Auflagen hat, sondern ja auch überarbeitete Auflagen. So, gell, das liest du ja in einem Buch dann auch, gell, gibt's ja nicht nur 11., 12., 17. Auflage, sondern halt eben die, was weiß ich, die 15. war eine überarbeitete Auflage. Nun gut, und auch das große Buch der Markttechnik ist jetzt in der 18. Auflage, da gab's nicht so viele, aber ich glaube 2 überarbeitete Auflagen, gell, wo man an der einen oder anderen Stelle, bei mir war es überwiegend bei Grafiken, weil ich glaube 400 Grafiken da drin sind, an einer oder anderen Stelle Grafik, da ein bisschen Feintuning gemacht worden ist, gell? Wo man sagt, guck mal, das hat sich hier der Inhalt nicht im Wesentlichen geändert, aber es ist halt eben eine überarbeitete Auflage. So, und dann ist es schön. Und viele, viele Fachbücher haben ja überarbeitete Auflagen. Bei euch wird es später mit Sicherheit dann auch eine überarbeitete Auflage geben.
Ja, nee. Da gehe ich davon aus, ne, weil du wirst ja nie fertig irgendwie, entwickelt sich alles weiter oder wir entwickeln alles Mögliche weiter, wir stehen ja nicht. Ich sage ja auch immer, Stillstand ist Rückschritt.
Genau, aber am Ende des Tages musst du den Sack halt auch mal zumachen, was das Buch betrifft, weil das darf halt, irgendwo musst du sagen, so jetzt ist es fertig, ohne dass du meinst, das Thema ist fertig, aber das Buch ist jetzt fertig. Jetzt tun wir das Kind einfach mal einen Namen geben und schicken es raus in die Welt, gell? Weil ansonsten hast du ja immer du hast immer so den Plan B, dass du sagst, naja, weil da gibt's doch das eine Thema noch und da hast du wieder einen Grund, es nicht zu veröffentlichen. Und das begründest du damit, dass es ja eben, weil da hinten ist und so weiter. Und dann wirst du ja nie fertig. Das funktioniert halt nicht. Und der wesentliche Punkt ist, wir wollen in dieses erste Buch 11 Themen platzieren. Und sind die 11 Themen jetzt da? Ja, okay, es gibt 2 Themen, an denen, da sind wir noch nicht ganz wasserfest. Aber das können wir ja drinnen auch thematisch reinschreiben, dass es hier, was weiß ich, wie bei euch gerade, ja, dass da ein paar Themen ja noch komplett neu ihr auch erarbeitet, es hier noch ein offenes Ende ist. Und das nimmt der Leser ja auch dankend an, dass er sagt, guck mal, hier an der Stelle sind wir noch nicht ganz fertig, aber da gibt es auch einen zweiten Band noch dazu, da wirst du ein bisschen weiter in die Tiefe gehen und so weiter und so fort. Ohne also, dass du den Leser in die Irre führst, sondern nur, dass du sagst, pass auf, hier gibt es noch 3 Etagen mehr in dem Thema, was du hier liest, ist gerade die 2. Etage. Hm.
Apropos fertig und auf den Punkt gebracht, unser Kaffee ist gerade fertig geworden, ist alle. Okay. Die Kaffeepause ist langsam zu Ende, wir müssen unseren Tagesabschnitt weitergehen, aber das Thema ist noch lange nicht fertig. Lieber Micha, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir aussieht, ich denke mal, das Thema können wir noch ein bisschen vertiefen. Wenn du Lust und Zeit hast, können wir ja da mal noch eine Kaffeepause machen.
Genau.
Na? Und die anderen sind ich auch, also für die, die jetzt zugehört haben, werden wir festgestellt haben, dass das wirklich ein sehr spannendes Thema ist. Wir sind heute etwas über die Zeit, war aber auch wirklich sehr informativ. Also mir hat's gefallen. Ich hoffe, den Micha und den Steffen auch.
Ja, aber natürlich, es war wirklich schön. Also informativ, hat mir selbst viel gebracht. Super Sache. Also ich wäre auch dafür, dass wir das Thema noch weiter ausbauen.
Kann man machen, gell? Weil da kommen wir ja, ein wesentliches Thema ist ja noch der Schreibrhythmus.
Genau.
Wie schaffe ich es, mich schnell in Kreativität zu versetzen? Was sind die Auslöser, damit ich kreativ werde? Also es gibt zig Orte, wo ich schreibe, wo ich weiß, da kriege ich nicht einen Satz hin. Oder selbst wenn ich in einem anderen Schreibmodus bin, weil ich nicht einen neuen Satz hinbringen muss, sondern es geht darum, bestehende Sätze fein zu schleifen und so weiter. Gell? Genau. Und ich kann mich mittlerweile innerhalb von wirklich von einer Minute voll in den jeweiligen Modus versetzen, wenn ich weiß, dass die Rahmenbedingungen da sind, gell? Und die kenne ich mittlerweile bei mir genau. Wenn das und das da ist, weiß ich sofort, ich bin sofort ganz tief, wie so ein Taucher, gell? Ganz tief auf 1000 Meter abgetaucht, links und rechts. Die Familie kriegt es dann auch mit. Die können mich dann 3 Sachen fragen. Ich habe die Ohren zugeklappt, es geht nicht, sofern sie da sind. Oder aber wenn du alleine bist, das ist dann ein wesentlicher Punkt. Wie setze ich mich in eine Stimmung, dass es passt? Weil aus meiner Sicht, was eins nicht geht, aber das ist das Thema dann fürs zweite Mal, was nicht geht aus meiner Sicht, ist dieses, ich schreibe mir mal in den Kalender rein, dass ich am Montag von 17 bis 19 Uhr Buch mache.
Ja.
Das kann
genau, gehen, das ist ein Thema.
Schreibrhythmus, wie ich den Schreibmodus anzünden kann, dann kann ich das wirklich genau machen. Aber im Wesentlichen geht es ja darum, dass du deinen Alltag dem Schreibrhythmus anpasst, nicht andersrum. Das ist dann, das fängt dann an, auch ein Stück weit Spaß zu machen. Gell? Also was ist mein, nicht der Schreibstil, sondern wie ist mein Schreibrhythmus? Wie kann ich den kreieren?
Ja, genau. Das habe ich auch festgestellt, dass das nicht geht. Da hast du Zeiten, da geht gar nichts. Also wenn ich jetzt hier mit technischen Kram beschäftigt bin, weil da irgendwo auf irgendeinem Webserver was nicht ganz so läuft, wie es laufen muss, da geht nichts.
Ja, genau. Und wie kriege ich einen hohen Schreibrhythmus hin? Das heißt eine hohe Taktung. Aber das heißt ja wieder, wie schaffe ich es, dass ich, wenn ich eine hohe Taktung haben möchte, einen Engschreibrhythmus, wie versetze ich mich in diesen Schreibrhythmus, dass der mir dann auch gelingt? Hat ja gar nichts, wie gesagt, mit dem Schreibstil per se zu tun, weil das setzt ja dann einfach nur voraus, dass ich nicht nur gerade Zeit habe, sondern in mich auch so getaktet bin jetzt, dass ich Lust habe, dass da auf dem Papier was entsteht oder am Computer. Gell? So, und dieses sich in diese Stimmung zu versetzen, das ist etwas, was im Idealfall ich mit vielen, vielen Anläufen Stück für Stück mal gesehen habe, wann gelingt es mir und wann gelingt es mir vor allen Dingen nicht. Also sprich, was muss ich weglassen, damit ich besser und schneller da reinkomme und dann ist gut. Und wenn ich, wie gesagt, einfach nur im Terminkalender reinschreibe und das Grundsetup ist jedes Mal unterschiedlich, mal bin ich im Hotel, mal bin ich zu Hause, nebenbei die Kinder, weiß der Geier was und dann da noch und da, das funktioniert alles nicht. Aber das macht dann auch Spaß, genau. Aber das können wir gerne beim nächsten Mal durchsprechen.
Super, das wäre klasse, wenn wir da noch einen weiteren Teil machen.
Das machen wir. Wir machen uns dann gleich einen Termin. So, ihr Lieben, ich beende jetzt die Kaffeepause. Ich hoffe, ihr hattet alle genauso viel Spaß wie wir. Es war sehr informativ und ich hoffe, ihr könnt jeder was daraus mit entnehmen. Also dann habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Tschüssi.
Tschüss.